Und wir starten mit den Lightning Talks. Viel Spaß.
Läuft? Hallo, ich bin Martin, mein Nickname ist Mehrweg. Ich bin Klimaaktivist und eine Aktivität, die mir besonders viel Freude bereitet, ist der Selbstbau von PV-Anlagen. Zunächst mal auf dem eigenen Dach, aber wenn das voll ist und man möchte gerne weitermachen, dann gibt es die Möglichkeit von Bürgerenergiegenossenschaften. Kann ich das runterfahren? Sehr schön. In einer Genossenschaft kann man Mitglied werden und das ist eine sehr demokratische Geschichte. Also jedes Mitglied hat nur eine Stimme, egal mit wie vielen Anteilen man beteiligt ist an dieser Genossenschaft. In Deutschland gibt es über 1000 Bürgerenergiegenossenschaften und 3.500 ungefähr in Europa. Ich habe mal hier exemplarisch drei aufgelistet. Die erste gibt es schon seit 14 Jahren und die haben es immerhin schon geschafft, 140 Anlagen zu bauen und haben 770 Mitglieder. Die nächsten beiden sind sehr jung. Das heißt, so sind in den letzten 1 bis 2 Jahren gegründet worden. Und mit denen habe ich zusammen, also selber mit meinen Händen auf dem Dach Anlagen gebaut. Das ist das erste Projekt. Das ist das sind 8 Mehrfamilienhäuser, die zusammenhängen. Und wir haben da 2 Anlagen drauf gebaut. Es gibt so eine gesetzliche Grenze, dass man unter 100 Kilowatt Peak bleiben möchte, damit man sich aussuchen kann, ob man Einspeisevergütung bekommt oder ob man, also wenn man da drüber ist, dann ist man gezwungen, am Energiemarkt teilzunehmen. Also Direktvermarktung nennt sich das dann. Und aus diesen 8 Hausanschlüssen haben wir dann 2 Hausanschlüsse gemacht. Das heißt, im Keller wurden sehr dicke Kabel verlegt. Und da, wo die 2 neuen Hausanschlüsse sind, da sind jetzt unsere Wechselrichter und da speisen wir ein, beziehungsweise wir wollen auch die Mieter versorgen mit Mieterstrom. Das ist unser Plan. So sieht das in echt aus. Also dieses Dach war ein bisschen schwierig. Man sieht da so Luftauslassrohre, die da immer als Hindernis rumstehen. Und dieses Dach hat so innenliegende Regenwasserabläufe. Das heißt, man hat so Gefälle in alle möglichen Richtungen. Und darauf eine gerade Anlage zu bauen, also da muss man immer viel unterfüttern, damit man das einigermaßen gerade hinkriegt. So sieht das von oben aus. Da könnt ihr vielleicht erkennen, diese diagonalen Linien. Also da fließt das Wasser in diese innenliegenden Abläufe. Also das, was ihr jetzt seht, ist dieses Untergestell in diesem Fall war es hier so ein rostfreies Blech, bei dem anderen Projekt war es Aluminium. Und diese breiten Streifen, das ist, da legt man so Beschwerungssteine rein, damit das halt bei starkem Wind nicht wegfliegt oder verrutscht. Also die Anlage wird nicht irgendwie auf dem Dach festgeschraubt, die Dachhaut bleibt intakt. Und das ist schon das zweite Projekt, das ist ein Industriedach von der Vivole-Stiftung Castrop-Rauxel. Die gelb markierten Flächen, die haben wir vollgebaut mit Solar. Dieses Dach ist viel einfacher, weil es gibt halt außenliegende Abläufe und es gibt eben nur eine Schräge. Also diese gelb markierte Fläche ist nur in eine Richtung schräg, da kann man viel schöner und einfacher drauf bauen. So sah das am ersten Tag aus, das sind die Solarmodule verpackt in Paletten. Insgesamt 450 ungefähr, knapp 450. Am Anfang gibt es so eine Sicherheitseinweisung. Das ist das Schöne, wenn man halt Mitglied ist, dann kann man über eine Genossenschaft unfallversichert sein als Mitglied, kostenfrei, weil wir haben das ja alles ehrenamtlich gemacht und diese Versicherung hängt ab von dem, was man da verdient, an Stundensatz. Ich skippe mal ein bisschen, weil ich nicht mehr viel Zeit habe. So haben wir die Sachen verkabelt. Also viele Leute halten es fest und 2 Leute gehen rum und verkabeln mit Kabelbindern. Das hier ist ein Stringplan. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, das ist auch schon fast meine letzte Folie. Das sind die Wechselrichter, die wir in diesem Projekt sind, die halt draußen auf dem Dach. So, das war's schon. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht ist es auch was für euch. Und wenn ihr keine Zeit habt,
Dankeschön.
So. Oh, how do I get to the right files?
Not by not pressing escape.
Alright.
Just a second.
Yeah.
Ja, wir mussten reschedulen, weil eine Person dachte, sie wäre erst am Sonntag dran. Die kommt nachher eine Stunde später, deswegen skippen wir den nächsten geplanten und hüpfen zur Präsentation des darauffolgenden Speakers.
Ah, whatever. Yes, that's it.
And there was a request to... Just a second,
I think that's
please.
Not
your time is not running.
All right, but that's not the first slide.
That's not the first slide.
Yeah, that's all.
Sorry.
All good, all good. All right. Yeah, good. Okay. So press, right? Time runs. All right. Hello, everyone. My name is Moritz. A few years ago, there was Corona, as you know, and I got bored, and I like stickers, as many as you probably also like. And so I thought, okay, I've seen so many stickers, some are really old, and I don't know if I can reprint them. So I thought, okay, let's make a digital sticker box. So I set out to make photos of stickers I saw and research a bit, who made those stickers? Can I get maybe the template? And that's how my virtual sticker box grew. So I made some nice interface with JavaScript handwritten so I can, learn a bit and have fun as well with some coding. And I added tags and stuff and made it easy to understand and search and stuff. And and so it grew. More and more stickers got collected. And about now I have a few hundred of them, and feel free to use your favorite search engine to search for for Chaos Sticker Collection, and then you should find this hosted on GitHub. So it's a GitHub repo, but there's a link, and then you see it hosted, and then you can search and see if your favorite sticker is already there. And of course, if you maybe have designed a sticker for yourself for the Congress, feel free to submit it. You can add a license, author, tags, and stuff, so that is fine. The framework for this site is public domain, basically. CC0 is more or less equivalent. And that's all I wanted to share. So shout out first, maybe to the Hacker Archive. I mean, they also collect stickers, but with more context and stuff. There's also the C3 Sticker Operation Center. So thank you to those as well. I mean, I also copy stickers from there. Sharing is caring, you know. And so why I'm here basically is I need more stickers. So if you have them, please feel free to submit them by email, by pull request, however you can get them to me. Of course, templates are better. Photos are not so nice for reprinting. And that's it. So please, if you have stickers, please submit them. Everything goes from unicorn to slogans, everything that you think fits to the Congress, every kind of sticker you see here is good to be submitted. And I guess that's it.
Thank you.
Seit dem letzten Kongress ist da sowas.
Ihr müsst doch die Uhr bitten. Genau.
Sehr gut. Seit dem letzten Kongress ist da sowas in meinem Kopf, und das hat mit Holz und Euroboxen zu tun. Ich glaube, jeder von euch kennt jemanden, der Euroboxen besitzt und ich mittlerweile auch. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Kongress ohne diese wunderbaren Teile gar nicht möglich wäre und deswegen 5 Minuten Crashkurs zu Euroboxen.
Genau, wo kommt die Eurobox eigentlich her? Die Eurobox kommt von der Europalette. 1948 ging ein junger Schwede ging nach Amerika und fand dort den Gabelstapler. Und den fand er so toll, dass er die Ameise, Symbolbild für die im Saal, die Ameise erfunden hat. Und für diese Ameise die Europalette. Die Europalette wurde dann 1961 definiert von der Internationalen Vereinigung der Eisenbahnen und ist seitdem Standard. Auch zu sehen. Leider nur für die Anwesenden, weil es zu schwer. Die Euroboxen an sich basieren dann auf der Teilung dieser Europalette. Und das funktioniert so ein bisschen wie DIN A. Nämlich die Grundfläche wird jedes Mal geteilt, nur die Zahlen sind ein bisschen schöner als bei DIN. Eine wirkliche Norm gibt es nicht. Wer uns darüber aufklären möchte, ob es eine wirkliche echte Norm gibt, kann uns gerne ansprechen.
Weil Euroboxen sind eigentlich immer in der Größe, eigentlich dachte ich immer, es fängt an bei einer halben Europalette und dann eine Viertel-Europalette und dann eine Achtel-Europalette. Die Achtel-Europalette sieht zum Beispiel so aus. Da gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel mit Deckel. Es gibt hier farbige Kanten, auch die Teile hier sind bei jedem Hersteller irgendwie anders. Firmen und auch große Lebensmittelhändler designen ihre eigenen Boxen, also die machen einfach, was sie wollen. Es geht immer kleiner, also es geht dann Achtel, Sechzehntel, 32. Box. Das ist zum Beispiel eine Viertel-Euro-Paletten große Box, auch wieder mit Deckel, mit schönen Stickern. Sie eignen sich hervorragend, um Sticker drauf zu tun. Und die größte, zu der ich bis jetzt kam, war eigentlich immer so eine halbe Euro-Palette. Und die ist schon ziemlich riesig, da kann man irgendwie so eine Stickmaschine reintun oder einen 3D-Drucker, die gibt es natürlich auch höher. Und dann war ich irgendwie vor ein paar Tagen im Lok unten und ach du, sie haben da auf einmal Euroboxen in der Größe von Europaletten, irgendwie so ein Dreiviertel Meter hoch, wo sie Molltonnen lagern, so eine halbe Tonne oder so. Also da gibt es wirklich viele Größen und wenn man die alle wieder aufeinander stellt, merkt man irgendwann, oh, also diese Matekästen, die passen da ja auch drauf. Bloß wenn man sie da drauf stellt, merkt man irgendwie, und das ist die Schwierigkeit, die euch auch begegnen wird, wenn ihr von verschiedenen Herstellern kauft, sie passt nicht ganz. Also irgendwie sind die Teile hier unten, diese Rillen sind immer ein bisschen unterschiedlich, deswegen achtet da bitte drauf, dass die alle zueinander passen.
Und weiter gibt es noch die verwandten Eurobox, nämlich die Gitterbox. Diverse Lebensmittelboxen wie Obst- und Gemüsekisten, Fleischerkisten, Bäckerkisten, das sind keine Euroboxen, sondern das sind eigene Familien. Gläserkisten, wer schon mal in der Engelküche spülen war, wird sie kennen. Es gibt keine Kisten, es gibt irgendwie andere Kisten, es gibt auch halbe Europaletten. Es gibt Boxen, wo Äpfel drin sind, also für Obst und Großgebinde und andere Dinge, die in anderen Ländern so ähnlich heißen wie Äpfel. Und man kann, wie wir schon demonstriert haben, Kisten in Kisten in Kisten stapeln, neben andere Kisten. Man kann Zeug in die Kisten tun, sperriges Zeug quadratisch, nein, nicht ganz quadratisch, aber praktisch verpacken. Hier zum Beispiel Leuchtdinge. Man kann die dann stapeln und in Transporter verpacken oder in Regale verpacken. So sieht das Lager von der Easterhack 24 zum Beispiel aus. Man sieht Kisten ohne Ende auf Paletten und Gitterboxen. Man kann diese Dinge auf Lastenräder packen, weil die fressen auch Europaletten. Man kann da drin andere Dinge tun, zum Beispiel verhindern, dass Sachen wegfliegen. Und sie sind so VIP, dass sie erste Klasse fahren.
Test, Test. Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Polygon und der Talk ist vielleicht sowas für Leute, die gerne mal digital Musik machen. Es geht um MIDI-Maxe, die MIDI Master Clock für die Jam Session. Der Hintergrund ist, in Dresden, wo mein Hackerspace ist, da treffen wir uns immer mal, bringen alle so unsere Synthesizer-Laptops mit, bauen die alle auf und machen zusammen Musik. Hier ist mal so eine Impression, wie das aussehen kann. Und wenn alle diese Musik machen, dann will man die auch irgendwie synchronisieren. Warum will man das eigentlich? Diese ganzen Devices, die werden jetzt nicht nur von Menschen gespielt, ja, wo man dann so untereinander sich irgendwo natürlich synchronisiert, sondern die können in irgendeiner Form loopen, so klassisch die Drum Machine, aber mittlerweile können das fast alle. Und die haben so alle interne Clocks und die sind so alle ein bisschen verschieden. Das merkt man jetzt nicht sofort, aber wenn das so 5 Minuten lang läuft, dann kriegt man irgendwann mit, irgendwas ist hier komisch. Ja, da läuft das alles so ein bisschen voneinander weg. Deswegen gibt es da so MIDI-Synchronisation. Da schließt man quasi diesen MIDI-Bus, so diesen Bus, um Musikdaten zwischen Instrumenten auszutauschen. Die haben eine, quasi eine Synchronisationsfunktion, so der Obersynchronisator, der schickt so ein Startpaket und danach werden Clock-Pakete geschickt, exakt 24 in der Dauer einer Viertelnote und daraus können alle Devices quasi die Geschwindigkeit herleiten. Das ist jetzt nichts Neues, das gibt es schon länger, als die meisten Leute hier wahrscheinlich auf der Welt sind. Das ist so Anfang der 80er standardisiert worden. Diese ganzen Standard-Clocks haben in so einem Jam-Session-Environment aber ein paar Probleme. Die können nämlich meistens nur die ganze Session starten oder anhalten. In so einer Jam-Session passieren aber gelegentlich Dinge. Ja, wir nennen uns das Knob-Guessing-Game und gelegentlich rät halt auch mal einer falsch. Ja, da wird mal ein Kabel rausgezogen oder jemand kommt zu spät. Auf jeden Fall gibt es Gründe, warum man einzelne Devices gelegentlich mal neu starten will, ohne die ganze Session neu zu starten. Wir könnten jetzt alle lernen, pünktlich zu sein oder unsere Devices besser zu bedienen oder wir könnten eine technische Lösung dafür machen und die technische Lösung ist MIDI-Maxe. Das ist quasi eine MIDI-Master-Clock, die in Betracht zieht, dass mittlerweile MIDI nicht mehr so als Daisy-Chain gemacht wird, wie das früher war, sondern das wird über USB gemacht. Das heißt, ich habe alle Devices separat im Zugriff und ich kann eben Devices zu einer Session hinzufügen. Ich kann einzelne Devices, kann ich mal ein Stoppsignal schicken. Es ist eine Konsolen-Applikation, die auf Rust basiert und sie sieht meiner Meinung nach auch ganz gut aus. Und ich würde das jetzt einfach mal live demonstrieren. Hier auf der linken Seite, das ist der MIDI-Maxe. Oben ist so die Session View, das heißt, hier kann ich erstmal mein Tempo einstellen und auch das Quantum. Das Quantum ist quasi die Besonderheit. Das Quantum gibt an, aller wie viele Takte ein neues Gerät hinzukommen kann. Das heißt, in dem Fall wären das 16 Viertelnoten oder auch 4 Takte und neue Geräte kommen immer nur alle 4 Takte dazu. Hier auf der rechten Seite, das ist so ein grafischer Synchronisations-Client, den habe ich mir geschrieben, weil ich das sonst immer nur bei der Jam-Session testen konnte und das war mir problematisch. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme diese ganzen Devices hier mal in die Gruppe rein und kann das jetzt starten. Also rechts hier ist eigentlich nur wichtig, dass die alle das Gleiche tun, die Details sind jetzt erstmal egal. Das läuft jetzt hier alles und man kann sehen, hier rechts, die sind irgendwie synchronisiert. Und wenn jetzt hier jemand dazukommt, dann läuft er ja noch nicht mit. Ich kann jetzt hier aber sagen, ich nehme den rein, dann dauert das eine Weile, bis hier die 4 Takte abgelaufen sind. Danke. Und dann fängt er an, rechts mitzulaufen und ist quasi in der Session drin. Und genauso gut könnte ich dem zweiten jetzt sagen, ich schicke dem ein Stoppsignal, dann hält er an, weil der zum Beispiel irgendwie Mist gebaut hat. Und jetzt läuft er auch wieder mit und ist quasi drin und alle anderen Devices sind weitergelaufen. Die MIDI-Session musste halt nie unterbrochen werden. Genau, wenn ihr euch dafür interessiert, github.com, Polygon MIDI-Maxe, da könnt ihr das Projekt runterladen. Wer Nix oder NixOS benutzt, dafür gibt es eine Flake. Alle anderen müssten es für Rust kompilieren, sollte aber eigentlich auch kein allzu großes Problem sein. So, vielen Dank, das war's.
Hamburg werbefrei. Worum geht es genau? Es geht um Außenwerbung. Und zwar nicht die Litfaßsäule oder das kleine Plakat, sondern ihr kennt vielleicht diese Bildschirme, die in der Stadt pausenlos grelle Videos abspielen. Diese Art von Werbung wollen wir stoppen. Dafür gibt es viele Gründe. Das Leben reizempfindlicher Menschen wird stark beeinträchtigt durch die Dauerbelastung mit flimmernden Bildern und Bewegungsreizen. Die Unausweichlichkeit, die Geistlosigkeit und die ständige Wiederholung der aggressiven Werbung zermürben, ob man es merkt oder nicht. Kinder jeden Alters sind dem voll ausgesetzt, als wäre es das Normalste der Welt. Denn wer Werbung sagt, sagt Konsumgesellschaft. Die Lichtemissionen sind umweltschädlich, der Ressourcenverbrauch riesig. So ein Ding verbraucht so viel Strom wie mehrere Haushalte. Es ist deshalb nicht bloß eine Geschmacksfrage, sondern für das Gemeinwohl objektiv inakzeptabel, dass die Stadt voll davon ist. Man könnte natürlich meinen, das wäre ein Randthema. Aber diese Anlagen bestimmen das Stadtbild, wo immer Konzerne wie Ströer und Weil sich breit machen. Es gibt tausende davon in Hamburg, in S- und U-Bahnhöfen und an allen Verkehrsachsen. Das bringt mich zum nächsten Aspekt, Ablenkung im Straßenverkehr. Nachts sind die hinterleuchteten oder digitalen Tafeln heller als alles andere. Sie verdecken beim Abbiegen den Verkehr. Störende Häufungen gibt es besonders an Kreuzungen. Das Auge wird zwangsläufig von dem Zeug angezogen, auch beim Fahren. Die prahlen sogar damit. Die Verkehrsbehörde billigt das und erwartet vielmehr, dass wir erstmal beweisen, dass das gefährlich ist oder sein könnte. Wie kann das angehen? Das Vorgehen der Werbekonzerne ist stets so. Sie treten an EntscheidungsträgerInnen heran und überzeugen sie, 15-Jahres-Verträge zu unterschreiben. Die Stadt wird so über Wahlen hinweg gebunden. Verkauft wird unsere Aufmerksamkeit natürlich ungefragt. Im Gegenzug gibt es Geld und sogenannte Stadtmöblierung, also darunter die Wartehäuschen an den Bushaltestellen. Die gehören nicht mehr der Stadt. Man richtet es sich bequem miteinander mit den Partnern ein. Das ist aber kein Win-Win, denn es bedeutet Abhängigkeit und den Ausverkauf von Gestaltungsmacht. Es geht also letztendlich um Macht. Wem gehört der öffentliche Raum? Wer sollte bestimmen dürfen, wie unsere Lebensumgebung aussieht und wem sie nützt? Aktuell werden neue Verträge über unsere Köpfe hinweg verhandelt. Müssen wir es diesen Konzernen erlauben, die Demokratie derart auszuhebeln? Wir wollen das nicht und denken, die Mehrheit sieht das auch so. Wir sind die Volksinitiative Hamburg werbefrei zur Regulierung von Außenwerbung. Die Volksgesetzgebung in Hamburg ist ein dreistufiges Verfahren. Und zwar Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid. Für die ersten beiden muss man Unterschriften sammeln. Wir sind jetzt in Phase 2 und müssen im April ca. 80.000 Unterschriften einsammeln von in Hamburg Wahlberechtigten, damit es zum Volksentscheid kommen kann. Der Senat hat versucht, uns zu stoppen. Er hat alles getan, um uns zu stoppen. Ist bis vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Es hat ihnen nichts gebracht. Wir haben fast auf ganzer Linie Recht bekommen. Unser Gesetzentwurf zur Regulierung der Außenwerbung sieht vor, die Landesbauordnung zu präzisieren und zu verschärfen. Ich lese den jetzt nicht in Gänze vor. Es sind über 8 Seiten, aber ihr könnt es gerne nachlesen. Genau, der wichtigste Punkt. Was kannst du in Hamburg wohnhafte Personen vielleicht tun, um dich einzubringen? Sammeln und organisieren. Kreativ sein, sich vernetzen mit anderen Gruppen, die vielleicht komplementäre Interessen haben, unterschreiben. Ihr könnt uns auch bequem kontaktieren. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Fediverse, Mail, es gibt ein Mitmachformular und das ist alles unter diesem Link zu finden. Einige von uns sind auch hier. Ihr findet uns und meldet euch gern auch zum Sammeln an, denn wir brauchen im Idealfall ein paar hundert Leute, damit das wirklich glatt läuft. Und zum Schluss verbreiten, verbreiten, verbreiten.
So, moin. Moin. I built a wireless network transceiver which behaves like a regular USB Ethernet adapter. And to make it work reliably, I did quite a bit of math, and that resulted in a reusable codec for every common, which should work for every common ISM transceiver. So why did I do this? There's a forest with some points inside, and I wanted to build a network. And the trees stand so dense that after 100 meters, you have no Wi-Fi left. And after 300 meters, there's no cellular reception either. So thanks, Germany. And so what are my options? Because the easy one, pre-built ones, don't seem to work. So I could build an old school packet radio station at every point, which is quite hardware intensive and limited to 9K6, or I could wait for the commercial solution, but it's in planning since 2017, Wi-Fi Halo, and starting this year, some boards became available, but the driver support right now looks like early Wi-Fi or NVIDIA some years back, so, and yeah. Yeah, so I was left with the idea to build something with a microcontroller and some regular transceiver module like the older ones, the sub-gigahertz, or the newer LoRa ones. And LoRa got proven to have excellent range, but it's not quite fast either. So we're limited to 20 kilobit. So I thought, how hard can it be to build one oneself? So these are the modules I'm talking about, the simple ones with raw access to the spectrum, and almost every vendor has some serious silicon integrated analog Texas Instruments. And on paper, they should work really fast, but they're seldom used that fast because they're missing pieces. No one implements the mass to make them behave reliably. So most often they're used at 1K2, 9K6, still like the 90s. And my codec works for all of them, as far as I know, 2FSK, 4FSK. It would also work for the older Zigbee ones or the Nordic RF on 2.4, but they prefer to operate with their own network stack. So I don't like the reverse end or the mangling part. And LoRa works well because they solved exactly the same mass in hardware. They do it with their proprietary chirp spectrum modulation. So that's the start of a packet seen as the radio sees it. And what we have to, the missing pieces we have to implement, reform the bit stream so that the receiver is happy with it. So this is the common approach. We always start with a preamble that primes the receiver, the control loops that track the carrier and the clock recovery. Then comes the sync word that notifies the receiver, now the actual data starts. So the preamble is just a simple periodic. The sync word is the opposite. It should be aperiodic and only match at one position. And then the harder part is to transform the payload. And for the ISM transceiver, it suffices to introduce a run length limitation on the longest run of zeros or ones. That's a simplified view. And I'm not the only one who plays around with MAS to make it work. There's M17. They want to replace all the digital proprietary voice modes. And I'm going faster, better. There are always three parts, channel coding for error correction, line coding for run length limitation, and interleaving. So that's what looks like, prototype PCB done. And last year I had 1.5% packet loss, which was acceptable, but I could do it better. So I asked for the original paper, the method I use, and I want to thank Lawrence and Daniel and the author Farkash. 1 week later, I had the paper in hands, and after Hackmas, I sat down and implemented it, and now it produces 10 times less errors. And this is the firmware on GitHub. It has three parts. There's the board support package, tiny USB integration with back pressure.
Yeah.
Vielen lieben Dank. Ich komme mal kurz dazwischen, weil Alex muss wieder zwei Präsentationen überspringen, denn die nächsten zwei SpeakerInnen sind noch nicht aufgetaucht. Daher ganz kurz, falls gerade noch SpeakerInnen in den Raum gekommen sind, die heute geplant sind für den Lightning Talk, kommt gerne zu uns vor, zweifeln, nehmt euch in Empfang und schaut, dass ihr da seid und schedult euch. Und wir machen dann hier gleich weiter. Und auch nochmal großes Lob ans Publikum. Ihr macht das fantastisch mit dem Klatschen. Was ich vorhin vergessen hatte, was ihr auch ganz automatisch macht, jeder Talk, der vor den 5 Minuten aufhört, darf natürlich genauso enthusiastisch beklatscht werden. Aber das habt ihr schon ganz alleine kapiert. Vielen Dank dafür und viel Spaß beim nächsten Talk.
Ja, hallo, ich bin Marco, a.k.a. Pintman, und wollte ein bisschen was über Oldschool-Demos mit Pixel erzählen, was das beides ist, darum geht's gleich in den nächsten Minuten. Meine Motivation war, ich wollte eine einfache Game-Engine lernen, so für Retro-Geschichten. Dann bin ich bei Pixel mal angekommen und einfache Algorithmen für Oldschool-Demos, wie man die früher mit so Plasma-Effekten zum Beispiel erstellt hat, darauf dann umsetzen. Ein bisschen Erfahrung hatte ich schon gesammelt mit so einer Flipdot-Anzeige, die findet ihr auch drüben beim Labor in Saal 3. Da waren also schon irgendwie Demos vorhanden, um das zumindest darauf laufen zu lassen. Ähnlichkeiten gibt es da, dass es zum Beispiel eine geringe Auflösung gibt und wenige Farben, also hier nur 2 oder eigentlich nur eine. Dann kam noch ein Aufruf der Lounge hinzu, die haben nämlich lustige Demos gesucht, um die unten auf diesen kleinen Displays anzeigen zu lassen. Das sind so 64x64 kleine Bildschirme und ja, dann dachte ich mir, dann habe ich ja eine Aufgabe. Zunächst zu Pixel, das ist eine kleine integrierte Python Game Engine. Wer Pico 8 kennt, wird sich da sehr schnell zurechtfinden, ist davon stark inspiriert, aber eben ein kostenloses Tool und man kann es eben in Python bearbeiten, inspiriert ja, von Pico. Wir haben verschiedene Editoren für Sprites, Tilemaps und man kann auch ein bisschen Sound und Musik damit machen. Sieht dann so aus. Links sieht man so einen Editor für Sprites, da kann man sich schön was zusammenklicken. Wer also auch Pixelart mag, findet da sich schnell zurecht und hat dann einen kleinen Editor. Dann kann man diese Sprites rechts in so Tilemaps zusammensetzen und kann sich so Levels da zusammenbasteln. Das Gleiche gibt es für Sound und Musik. Entweder kann man links so einzelne Sounds in so Wellenlinien reinzeichnen oder kleine Melodien sich zusammenbasteln und auf der rechten Seite dann Musikstücke erstellen. Also wer da mal so schnell ein Spiel zusammenbasteln möchte, sollte sich das auf alle Fälle mal anschauen. Ein einfaches Hello World-Programm würde so aussehen. Wir haben eine Klasse, die oben Pixel initialisiert und dann gibt es 2 Methoden, Update und Draw, die immer regelmäßig aufgerufen werden und dann die Spielwelt aktualisieren und im Anschluss dann zeichnen. Ich habe in dem Fall tatsächlich nur die Pixel-Setzen-Funktion benutzt und die ganzen Editoren habe ich jetzt gar nicht dafür gebraucht. Das sind so Oldschool-Demos, die normalerweise sich auch bewegen würden, aber das ist eben nur ein PDF. Plasma, es sieht eben so plasmaartig aus, Perlin Noise für Generierung von Terrains oder Moiré-Muster. Unten ist noch so eine kleine Spirale. In den Online-Varianten davon, von diesen Folien, sieht man das auch in Bewegung. Beispiel ist Moiré, da hat man 2 Brennpunkte, die jetzt da als Kreise zu sehen sind. Die bewegen sich herum und der Algorithmus ist eigentlich recht einfach. Man berechnet für jeden Pixel die Distanz zu diesen Brennpunkten jeweils, ver-X-Ort das Ganze, dadurch entsteht dann dieses schachbrettartige Muster und teilt das dann durch eine Zahl, um dann Ringdicke zu erhalten. Im Quelltext würde das so ungefähr aussehen. Oben sieht man mit CX, CY die beiden Kreise, die sich mit so einer Sinusfunktion da herumbewegen. Dann läuft man über alle X- und Y-Koordinaten drüber, iteriert das Ganze und ja, berechnet dann mit einem Pythagoras ganz simpel einfach die Distanzen. Unten wird das Ganze ver-X-Odert und ganz unten sieht man noch Fancy Division, also da wird dann einfach nur geteilt. Ist mittlerweile auch gar nicht mehr alles so performancekritisch, das läuft alles so auch schnell genug. Perlin Noise ist noch ganz interessant, weil es schon out of the box bei Pixel dabei ist. Kann auch so ein bisschen das Ganze durch Mausbewegungen beeinflussen. Da gibt es eine Funktion dafür, um das Ganze aufzurufen, erhält dann einen Wert zwischen minus 1 und 1 und mappt das Ganze dann auf irgendeine Farbe am Ende. Kann sich weitere Effekte noch ausdenken, was Paletten angeht oder auch Mode 7, kennt man vielleicht von Super NES, dass man über irgendwelche Landschaften fliegen kann. kann das Ganze als Web-App am Ende dann auch noch herauspusten, dass man sich das auf einer Webseite anschauen kann. Und hier sind nochmal die Quellen und der Kontakt und die Folien, die jetzt nicht mehr reinpassen, kann man sich online noch anschauen. Da sind die anderen Effekte auch nochmal abgebildet. Jo, danke euch.
Moin, ich bin TWE und ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Landwirtschaft erzählen. Man könnte die Meinung bekommen, die Landwirtschaft ist kaputt und deswegen möchte ich euch da mal einen kurzen Einblick in die Probleme geben. Disclaimer, Landwirtschaft muss sich wirklich dringend ändern und auch sehr viel ändern, aber nicht alles, was immer so als Lösung irgendwo präsentiert wird, ist in meinen Augen oder in der Meinung der Wissenschaft immer unbedingt eine Lösung. Daher so ein paar typische Themen. Zum einen, die Betriebe sind viel zu groß. Das hört man ja relativ häufig. Aber im Endeffekt geht es darum, Skaleneffekte zu nutzen. Wir wollen alle effizienter arbeiten. Das ist in allen Branchen Standard. Warum nicht auch in der Landwirtschaft, dass wir mit großen Maschinen arbeiten und einfach mehr schaffen und weniger Leute brauchen, die dann Zeit haben hier für einen Kongress oder Ähnliches. Und tendenziell ist auf kleineren Betrieben die Arbeit immer deutlich härter und lohnt ist in der Landwirtschaft auch nicht besonders gut. Wer von euch hat Lust, den ganzen Tag hart körperlich zu arbeiten? Ja, ich weiß hier die Engel, aber also für Mindestlohn oder weniger zu arbeiten, aber das ist definitiv nicht Standard und davon will man ja auch irgendwo noch leben. Ein weiterer Punkt, den man häufig hört, ist, dass die Tierhaltung abgeschafft werden muss. Ist natürlich so, Tiere können Gras essen, also nicht das zum Rauchen, sondern das, was wir draußen auf den Flächen wächst, also auf irgendwie Wiesen, Weiden und so weiter und so fort. Das können wir Menschen, ja gut, wir können es essen, aber verwerten wird schwierig. Wir können die Tiere draufschicken, die Tiere essen oder Milch oder was auch immer von den Tieren essen, dann verwerten wir solche Flächen. Auch beim Getreide oder ähnlichen Produkten, die wir essen, ist nicht alles für den menschlichen Verzehr geeignet aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, das können wir dann halt über Tiere abbilden und die Tiere dann essen. Das nächste ist, das, was beim Tier hinten rauskommt, Mist und Gülle, sind halt stickstoffhaltige und nährstoffhaltige Düngemittel. Das ist dann auch wieder sehr gut fürs Pflanzenwachstum. Und generell sollte man auch im Hintergrund haben, dass in der Regel die besten Betriebe, also die wirtschaftlich erfolgreichsten Betriebe, auch die gesundesten Tiere haben, da halt nur ein Tier, welches gesund ist, auch wirklich Höchstleistungen zeigen kann. Und wenn man dann immer so hört, alles Bio ist die Lösung, dann muss man sagen, ja, die CO2-Emissionen je Hektar sind geringer, aber je Produkt höher. Wir werden nicht je Hektar satt, sondern je Produkt, welches wir essen, wir brauchen halt eine gewisse Menge. Und ohne Tierhaltung gibt es sowieso schon mal keine Stickstoffquelle im Marktfruchtbau, also im ökologischen Marktfruchtbau. Und unsere ganze Ernährung ist abhängig vom Stickstoff. Schon seit vielen Jahren, also nicht erst seit 5 Jahren oder 10 Jahren, sondern wirklich seit langer Zeit. Wir haben Stickstoff über den Atlantik geschippert und so weiter und so fort. Ein nächstes großes Thema sind die Krankheitserreger. Im Biobereich darf man zum Beispiel Kupfer einsetzen. Finde ich jetzt nicht so geil, dass ich Sachen esse, auf denen Kupfer drauf ist. Die Pflanzenschutzmittel, ja, sind vielleicht auch nicht toll, aber da wurde geprüft, dass sie auf mich eigentlich so gut wie keine Auswirkungen haben. Und nächster Punkt, man macht generell sehr viel Züchtung, um halt tolerante oder resistente Sorten zu haben, die von den Krankheitserregern nicht beeinflusst werden. Dafür braucht man, oder es geht deutlich besser mit modernen Zuchtmethoden, die sind in der Bio-Bereich auch nicht möglich. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mich erreichen wollt, deckt 8933 und ja, noch einen schönen Kongress.
Ihr mich noch mal ganz kurz auf der Bühne. Nochmal die kurze Erinnerung, falls SpeakerInnen inzwischen angekommen sind, gerne einmal vorkommen, zuzweifeln, der nimmt euch entgegen und schickt euch dann zum richtigen Zeitpunkt auf die Bühne. If speakers have arrived, please just join us here in the front, go to zweifeln, who's raising his hand, and then he will send you to stage at the right moment. Das war's von meiner Seite. Ich gehe an dir ab und danach kannst du in Ruhe anfangen. Warte kurz.
Ja.
Moin, ich bin Chris. Ich bin einer der Softwareentwickler von Fundgeben und ich werde euch das Projekt einmal kurz vorstellen. Grundsätzlich haben wir in Deutschland ein großes Armutproblem. Viele Menschen sind von Armut betroffen, nach verschiedenen Quellen über 17 Millionen und dadurch halt auch durch soziale Ausgrenzung. Pfandsammelnde Personen sind leider normal in jedem größeren Stadtbild. Jeder sieht's, jeder kennt's, jeden Tag überall. Und die Grundidee von Pfandgeben ist, für humanere Bedingungen beim Pfandsammeln zu sorgen. Grundsätzlich haben wir dafür eine Plattform erstellt. Auf dieser können Leute, die Pfand haben, ein Angebot einstellen und pfandsammelnde Personen dieses Angebot annehmen. Die kommen dann vorbei, holen den Pfand ab, geben den ab und behalten das Geld. Das Ganze funktioniert mit einer App. Hier sind noch so 2, 3 Screenshots davon. Relativ klassisch, Übersichtskarte mit verschiedenen Angeboten, Chatfunktionen und ähnliches. Allerdings ist es für uns wichtig, die Zugänglichkeit zu der Plattform so gering wie möglich zu halten. Und deswegen kann man das Ganze auch über unsere Webseite fundgeben.de direkt nutzen oder über Telefon oder auch einfach über SMS. Grundsätzlich wurde Fundgeben von Studenten in Hannover gegründet. Hier sind so ein paar aus dem Zusammenhang gerissene große Zahlen, die wir immer bei anderen Möglichkeiten einsetzen. Also es läuft grundsätzlich schon eine ganze Weile und wir haben halt auch Nutzer, Downloads, Spenden und so weiter. Allerdings, wenn man aus dem Studium irgendwann rauskommt, merkt man, das ist alles ganz schön viel Arbeit neben der normalen Arbeit. Dafür haben wir uns vor ein paar Jahren mit den Sozialheldinnen zusammengetan. Das sind die Leute, die auch zum Beispiel hinter Wheelmap stehen. Und mit denen arbeiten wir an Verbesserungen der ganzen Plattform, zum Beispiel für bessere Zugänglichkeit, zum Beispiel neue Farbkonzepte für farbsehend eingeschränkte Menschen, Mehrsprachigkeit und ähnliches. Die helfen uns auch, um Kontakte zu finden, Spenden zu organisieren und ähnliches. Sie bezahlen unsere Server freundlicherweise und die ganzen SMS. Und sie bezahlen unsere beiden Werkstudentinnen, ohne die das ganze Projekt schon lange nicht mehr laufen würde. Weil alles andere wird halt im Ehrenamt gemacht, zum Beispiel die Softwareentwicklung, aber auch Grafikdesign, alles mögliche, Datenauswertung. Und genau dafür brauchen wir eigentlich auch eure Unterstützung. Generell haben wir eigentlich immer Bock auf Kooperation und wenn ihr meint, dass euer Projekt, was auch immer, dazu passen würde, schreibt uns gerne. An der Seite seht ihr einmal unsere allgemeinen Kontaktinformationen. Und unten seht ihr meine eigenen Kontaktinformationen. Viel wichtiger für uns ist aber, dass mehr Leute Fundgeben nutzen. Wir brauchen sehr viele Leute, die Fund spenden regelmäßig, damit es sich für die Fundnehmer auch wirklich lohnt, die App zu benutzen und durch diese Mehreinnahmen ihr Leben sich auch überhaupt verbessern kann. Genau. Und das wäre es grundsätzlich. Ich renne hier noch die ganzen Tage rum, haben auch schicke Sticker und Postkarten und ähnliches dabei. Und falls einer von euch Lust hat auf eine gewachsene Node.js-Basis, die auf Ionic aufbaut und dann ein paar Apps rauspurzeln, wir suchen auch immer Leute, die gerne mitentwickeln. Und das wär's. Dankeschön.
Hi, ich bin Ricky, ich wohne in Dresden und... Oh, Entschuldigung. Jetzt? Hi, ich bin Ricky, bin Sozialarbeiterin in einem Kinder- und Jugendtreff und wohne in Dresden. Kurze Frage, Hände hoch. Wessen Stadt befindet sich denn kürzlich oder gegenwärtig oder nahe Zukunft in der Haushaltsplanung? Bei wem sieht's gut aus? Wo ist richtig viel Geld da und vielleicht was übrig? Okay, und bei wem sieht's richtig schlimm aus? Ja, und wer hat gar keine Ahnung? Ah, okay, sehr gut. Gleich eine Einführung ins Thema. Super. Sind wir auch schon mittendrin? Ach so, Quatsch. Bin ich zu weit? Genau. Ich spreche über die Probleme des Haushaltsentwurfs meiner Stadt, reiße die Tragweite an und am Ende steht die Frage, wie können wir eigentlich das Schlimmste verhindern? Da ich schnell spreche und vielleicht dialektbedingte Verständnisprobleme gibt, könnt ihr Folien und Skript unter das-bisschen-haushalt.de einsehen. Dresden hat bereits offensichtliche Probleme, kaputte Brücken, Nazis und Rechtsextreme sind nur ein kleiner Teil davon, aber es kommt noch ein alles verschärfender Haushaltsentwurf dazu. Genau, es fehlen 150 Millionen Euro und die sollen im Prinzip überall gespart werden. ÖPNV, Feuerwehr, an Kultur, am Sport und vielem weiteren. Auch betroffen sind ungefähr 70 Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe sowie der Schulsozialarbeit. Diese sollen entweder Personal abbauen oder sogar ganz schließen. Es wird dann erwartet, dass umliegende Einrichtungen den Bedarf auffangen, aber wenn nach den Kürzungen weniger Personal und damit Zeit zur Verfügung bleibt, kann das nicht ganz aufgehen. Und auch Vertrauen und Beziehungsarbeit lassen sich nicht so leicht übertragen. Wie sieht die Situation im Stadtrat aus? Kompliziert. Progressive Kräfte haben keine Mehrheit und so dominieren die Konservativen und Rechten, also AfD, CDU, Team Zastro und FDP. Und da passieren dann ganz unfassbare Dinge, nämlich dass 18 Angebote aus dem Bereich Gesundheit und Soziales bereits zum Jahreswechsel schließen, obwohl noch kein Haushalt verabschiedet ist. Betroffen unter anderem Angebote für Angehörige und Betroffene von Demenz und Alzheimer, Beratungsstellen für MigrantInnen, Sprachkurse oder Suchtzentren. Die PVP, das ist bei uns ein Zusammenschluss aus Piraten, Volt und die Partei, sowie die SPD brachten einen Antrag ein, der Projekte wenigstens bis zum verhandelten Haushalt retten sollte. Dieser scheiterte, denn die CDU brach ihr Versprechen der Unterstützung einen Tag vor der Abstimmung. Sie brachte einen eigenen Antrag ein, der die Rettung eines einzigen Projekts vorsah und am Ende die Mehrheit fand. Die Räumlichkeiten werden also gekündigt, das Personal entlassen und die Menschen werden im Stich gelassen. Und was einmal geschlossen wurde, kann und wird so schnell nicht wieder aufgebaut werden. Der Verlust ist also nachhaltig. Tja, Dresden steht damit nicht alleine da. Es gibt viele andere in ähnlichen Situationen. Und die wachsende Zahl an Aufgaben und die chronisch defizitäre Ausstattung wird auch vom Deutschen Städte- und Gemeindebund kritisiert. Offenbar gibt es da ein Verteilungsproblem. Vom Bund zu den Ländern, zu den Kommunen, die das Ganze am Ende an die Menschen wieder zurückreichen. Was sind die Folgen? Die individuellen sowie die gesellschaftlichen Probleme werden sich verschärfen. Besonders betroffen sind wieder jene, die sowieso schon mit zahlreichen Problemlagen zu kämpfen haben und keine Lobby besitzen. Die Lage der Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen verschlechtert sich, wenn die Gebühren für Kita, Müllentsorgung oder der Grundsteuer steigt. Fehlende Hilfe bzw. lange Wartezeiten bei den verbliebenen Einrichtungen führen dazu, dass es natürlich Menschen in akuten Krisen oder in dauerhaft prekären Situationen noch derber trifft. Denkt da mal an Wohnungslosen oder Suchthilfe beziehungsweise an Gewaltschutzprojekte. Ja, und außerdem spielt das Sparen an den öffentlichen Ausgaben auch den Extremparteien in die Hände. Es senkt das Wahlverhalten und am Ende auch das Vertrauen in die Politik. Ja, und am Ende kosten die Kürzungen eben nicht nur mehr Geld, um die Folgen wieder aufzufangen, sondern im schlimmsten Fall auch einfach Menschenleben. Das kann nicht das Ziel sein. Und warum werden eigentlich Kürzungen beschlossen, während Vermögen unangetastet bleibt? Erklärt sich mir nicht, aber wie auch immer eine Lösung am Ende aussieht, wir brauchen am Ende den Druck von unten und Menschen, die sich wehren und Lösungen fordern, damit sich was bewegt und damit wir zu einem menschenwürdigen Ergebnis kommen. Ja, so hat sich auch in Dresden Protest formiert. Unter dem Bündnis gegen Kürzungen haben sich verschiedene Bereiche ihre Kräfte gebündelt. Die Menschen leisten dort wertvolle Arbeit, indem sie Öffentlichkeit schaffen einfach, Demonstrationen organisieren, Petitionen ins Leben rufen und sie machen vor allem den BürgerInnen die Informationen, bereiten die verständlich auf und bringen sie dann halt auch unter die Leute, damit eben auch Beteiligung leichter wird. Leider konnte der Protest die erwähnten Schließungen im Bereich Gesundheit und Soziales zum Jahreswechsel nicht verhindern. Was mir aber noch Hoffnung macht, sind Erfolgsgeschichten wie in NRW, die zeigen, dass Protest wirken kann. Circa 32.000 Menschen sind auf die Straße gegangen gegen den Landeshaushaltsentwurf und das mit Erfolg. Das heißt nicht, dass nach den Umschichtungen alles okay ist, aber der drastische Kahlschlag konnte verhindert werden. Tja, und nun meine Fragen. Wie können wir vielleicht und viele andere noch das Schlimmste verhindern? Wenn ihr Ideen habt oder Erfahrungen habt oder wie wir effektiver vorgehen können, eure Stadt ebenfalls betroffen ist und ihr euch austauschen und vernetzen wollt oder wenn ihr wisst, ob man gegen Kürzungen auch cybern kann, kommt gern vorbei morgen zum Austausch. Der Ort steht noch nicht ganz fest vor, wahrscheinlich die Sofa-Lounge im Bits und Bäume, aber kommt nochmal auf die Website. Ihr könnt auch über die angegebenen Kanäle schreiben und ansonsten appelliere ich an euch, informiert euch und verteilt die Infos.
Hallo zusammen, ich bin aktiv bei der Verhässlichen Studierendenschaft am KIT. Seit bei uns in Baden-Württemberg die CDU nicht mehr an die Macht ist, sind wir eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und als solche haben wir einige Satzungen. Die Folien sind leider nicht da. Die Satzungen sind jetzt 2013 ursprünglich in Kraft getreten. Das sind unter anderem Organisationssatzung, Finanzordnung, Wahlordnung, Ordnung zur Zuschussvergabe in Notlagen und noch ein paar andere. Da die 2013 in Kraft getreten sind, das sind Stand heute vor 11 Jahren, gab es jeweils immer wieder Leute, die gesagt haben, die Stelle in der Satzung ist aber eigentlich gar nicht so geil, lass das mal anders machen. Und das gab es insgesamt bestimmt 25 Mal in der Zeit. Und das hat dazu geführt, dass die Satzung qualitativ immer schlechter wird, also auch wenn sie natürlich inhaltlich tendenziell besser geworden ist. Und jetzt hab ich und Kommilitone irgendwann mal gesagt, ja, wir müssen das mal ändern und die mal so komplett überarbeiten. Das sind am Ende, also wir haben uns dann mal zusammengesetzt, haben Änderungsvorschläge gesammelt, am Ende sind dann 68 Änderungsvorschläge rausgekommen. Sowas ist nicht einfach zu verwalten, deshalb haben wir ein System gebastelt, oder habe ich ein System gebastelt, mit dem man die Satzungen als Restructured Text in einem Git-Repo liegen hat und dann für jeden Änderungsvorschlag einen Patch schreibt, also so ganz normaler Git-Patch. Und am Ende gibt es dann ein Skript, was diese Satzung erstmal in der ursprünglichen Version rausrendert, in sowohl PDF als auch HTML. PDF, weil Juristen und Rechtsabteilungen arbeiten sehr gerne mit PDFs. HTML, weil damit arbeite ich gerne. Und jeweils jeder dieser Patches wird von dem Skript dann automatisch applied. Die Unterschiede in einem Side-by-Side-Diff dargestellt und in diese HTML- und PDF-Dokumente gerendert. Am Ende kam dann eine Änderungsübersicht im PDF raus, das hatte 179 Seiten. Ja, außerdem kam natürlich noch die fertigen Versionen der Satzungen und eine schöne Satzung, die man direkt auch bekannt machen kann, raus. Gut, der Vorteil davon, dass man das Ganze in einem Git liegen hat, ist natürlich in einem solchen Satzungsprozess, Satzungsänderungsprozess, gibt es einige Leute, einige Stellen, die beteiligt werden wollen und auch noch Meinungen dazu haben. Und so kann man sehr einfach sagen, ja, das hier ist die Version, mit der gehe ich jetzt zum ASTA, das ist die Version, mit der gehe ich zum Stupa, das ist die Abteilung, mit der gehe ich irgendwann zur Rechtsabteilung und kann jeweils die Änderungen einpflegen und automatisch dann, also auch mit irgendwie einem GitLab CI-Ding, das dann erzeugen lassen, automatisiert mit, das ist die Version und die Änderungen jeweils vergleichen lassen. Ja, am Ende hat der ganze Prozess ungefähr ein Jahr gedauert und ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und in 3 Tagen am 1.1. würden unsere Änderungen in Kraft treten. Vielen Dank.
Hi, ich bin Leo und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zu freier Software und Organisationen. Zwar, dass es funktioniert, aber auch manchmal ein bisschen wehtut. Dankeschön. Wer setzt von euch denn überhaupt freie Software in irgendeiner Organisation ein? Verein, Firma? Ja, das ist genau die Crowd hier, was anderes hätte ich gar nicht erwartet. Die spannendere Frage ist doch aber eigentlich, wer nur freie Software in der Organisation einsetzt. Aber mit euch muss ich nachher mal reden, weil das ist eine ziemlich schwierige Herausforderung, wie zumindest wir feststellen. Wir machen das auch fast. Wer ist überhaupt wir? Das sind diejenigen, die jetzt hier im 38C3 sind. Wir sind ein Team, die bei einer gemeinnützigen Organisation in Berlin tatsächlich die IT werfen. Was ist das für eine Organisation? Die betreibt tatsächlich seit 10 Jahren ihre IT-Infrastruktur fast komplett mit freier Software. Hat aktuell irgendwie 120 Mitarbeitende und verschiedene Anforderungen, Klassenräume, die wir bespielen, Projekte, die in ganz Deutschland irgendwie stattfinden, eine Verwaltung natürlich, haben 10 Standorte und betreiben eben fast alles auf freier Software. Unter anderem eben auch die Endgeräte, wo dann irgendwie so Softphones gleich integriert sind, Dateiablage mit der Nextcloud, solche Geschichten, das machen wir eben. Daraus leiten sich ein paar Module ab, die wir natürlich irgendwie umsetzen, sind halt solche Geschichten wie Instant Messaging, E-Mail-Services oder eben auch Identitätsmanagement. Und unser Job ist im Wesentlichen, die ganzen Sachen irgendwie zu integrieren. Und jetzt würde man sagen, warum stehe ich eigentlich hier? Das ist doch eigentlich alles ziemlich Standard. Nimm doch einfach die klassischen Stack, wie man ihn letztendlich auch in der Literatur überall findet. Mittlerweile ein bisschen angepasst. Einfach ein LDAP, eine Nextcloud da dran, mit Rechner verwalten, ein bisschen mit OPSI, stecken das zusammen, ist irgendwie fertig, machen ganz viele Organisationen, ist ja nicht special. Naja, und dann kommt die Realität und unser Security-Background, den wir alle irgendwie haben aus der Uni, und es wird alles ein bisschen komplizierter. Wir haben nämlich das Problem, dass wir so ein paar schützenswerte Dinge haben. Wir sind eine Organisation, die beschäftigen, oder wir machen viel für Geflüchtete. Und da gibt es ein paar Dinge, die sollten eigentlich nicht bekannt werden, weil wenn die bekannt werden, macht das Probleme für die Leute. Also große Probleme. Und gleichzeitig haben wir Menschen, die lassen sich gerne fischen zum Beispiel. Naja, und diesen Mess, den will auch wirklich keiner sauber machen. Deswegen haben wir so eine kleine Anforderung. Und jetzt würde man sagen, naja, non-fishable 2FA, das ist jetzt auch nicht mehr so ganz neu, sollte ja eigentlich gehen. Und das ist auch noch einheitlich für alle Services, sollte man ja hinkriegen. Problem, wenn man Kerberos im Open-Source-Bereich zum Beispiel einsetzen will, also den Standard-Stack, dann ist das praktisch ein Ding unter Möglichkeit. Es gibt da Ansätze, aber die sind seit 10 Jahren mehr oder minder nicht weiterverfolgt worden. Deswegen funktioniert es bei uns gar nicht so. Und dann hatten wir die Idee, okay, wir könnten ja vielleicht das Betriebssystem dem Web-Standards folgen lassen und nicht umgekehrt. Also nutzen wir doch mal Web-Standards und dann wird es kompliziert. Und seitdem nutzen unsere Betriebssysteme tatsächlich OpenID Connect im Hintergrund für die gesamte Authentifizierung. Problem dabei, es ist kein Standard-Use-Case, bedeutet Aufwand. Ja, schade. Und das zweite Problem, das wir am Anfang gar nicht so erwartet haben, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass man, wenn man integriert, Software integriert, guckt man in die Software rein, freie Software macht das möglich, cool, und dann stellt man fest, dass Software meistens ziemlich schlecht gebaut ist und vielen Sicherheitsanstandards gar nicht entspricht. Sorgt dafür, dass wir immer mehr Grundlagen bauen, die wir eigentlich alleine gar nicht leisten können. Jetzt will ich aber nicht nur jammern und sagen, alles ist schlimm, schlimm, schlimm. Nein, wir wollen natürlich Licht begeben. Gehört sich ja hier so. Das Ding ist nämlich, wir machen das, es funktioniert. Wir haben 150 Linux-Endgeräte tatsächlich jeden Tag im Einsatz und es funktioniert wirklich. Also wir haben da super wenig Probleme mit im täglichen Betrieb. Die Mitarbeitenden kommen damit gut zurecht. Und natürlich nutzen wir freie Software, wir wollen auch ein bisschen was zurückgeben. Wir schaffen es nicht, alles zurückzugeben bisher, einfach weil wir die Ressourcen nicht haben. Aber wir haben ein paar Module, die wir gebastelt haben und auch wieder freigeben. Könnt ihr euch mal durchklicken. Unter anderem zum Beispiel ein Gastbenutzer-Modul, weil wir haben tatsächlich die Anforderung, dass mal Lernende zum Beispiel bei uns an Linux-Rechner gehen und stellt sich raus, Gastbenutzer für Linux oder GNU Linux sind irgendwie gar nicht so ein Ding bisher gewesen. Ubuntu hatte das irgendwann mal implementiert, aber auch eher schlecht, wenn man reinguckt, haben wir irgendwie mal selber gemacht. Genau, und solche Dinge könnt ihr dann sozusagen hoffentlich auch alle bald nutzen. Wenn ihr weitere Ideen, Fragen oder Kommentare habt, vielleicht habt ihr auch schon Lösungen für diese ganzen Probleme, die wir so haben, sprecht uns gerne mal an. Denn das Ziel ist so ein bisschen, dass wir vielleicht uns auch ein bisschen connecten, dass wir nicht mehr alleine dastehen und irgendwie alles alleine bauen, sondern irgendwie ja zusammen ein besseres System bauen und freie Software in Organisationen voranbringen können. Vielen Dank.
Ah, okay. Wie heißt du?
René.
René, okay.
Die 14 ist die Nummer, 13 ist, weil du dran bist.
Wo mache ich weiter?
Okay, hi, welcome to my lighting talk about CLET. CLET is an open source software to create spatial animations on light installations. It works on Linux, Mac and Windows and can output to ARTNET, DMX and WLED. It's written in Rust with eGUI and WGPU and it's licensed under GPL. We use it at my lighting collective for about 5 years now. And I want to start with a short video to show how it looks like, but video is hard in PDF, so you get a slideshow. So So yeah, what works now is GladWorks. I get about more than 150 to 200 frames per second on my Framework Laptop 13. It's very hackable. All the assets are stored as JSON files in a Git repository, and there's a Git client directly integrated into GLAD where I can commit and push. Assets are color palettes, animation curves, shaders, animations, and scenes. I also integrated MIDI support, so you can match the animations nice to the music. And what I like even more is the gamepad support I added. So you can set up a nice light installation, configure animations and the gamepad, go into the crowd and dance and control the lights while doing that. And you can even give it to some people, and then one of two things happens. Either they mesh all the buttons and you have some nice colorful strobe effect, or they do nice matching animations to the sound. So this is how it looks like. You have the A deck and B deck and a preview window. I also integrated an animation curve editor where you can like animate all the things, like change it on 4x4 timing. And I added the shader editor and preview, where you have instant feedback when you change the shader, so it's nice to play around with shaders. Oh, there's a slide missing. Oh, it jumped. And this is the spatial arrangement editor. It's actually Inkscape, because it wasn't high on the priority list yet. But it works well for me, so that's it for now. So maybe later I will add integrated editor, and also the plan is to tune the performance for all the hardware. I actually met some people yesterday at the Rust Assembly who helped me with it a bit, so maybe this will be soon fixed. And I want to have a nice, good public library of assets like shaders and animations and color palettes, and maybe even beat matching. So yeah, that's it. Thanks for listening.
Okay, hi everyone. My name is Jacob. I want to talk about the shadow life of endless parts. Everyone loves twisting parts, so either you are a musician yourself or you know these pictures and videos of people twisting their parts, eyes closed, very much into their thing. Endless video material of that. And there's a reason for that, because parts, potentiometers, just feel good. They have a good turning resistance, they have a good torque. But they have one downside. They only go one single turn. So what if we would have parts, potentiometers, analog parts, that go endlessly? If you talk to people about that, they would eagerly answer, hey, there's rotary encoders, just use them. Everyone uses them in the MIDI controllers. But the problem is, first, they feel wobbly and cheap. And secondly, they have discrete steps, and they're not endless, not infinite in their resolution. So, that's not a solution. If you search the internet for infinite parts, endless parts, there isn't even a defined term for that, you will find a couple of threads, but not real good solutions, no good answers, especially the most upvoted ones will not show you what you need. So I'm here to tell you the good news today: there are endless parts. So Connor, a friend of mine, who's probably watching somewhere on the internet, came to me and asked me, like, there's this Akai APC40 thing, and they have these super smooth parts, and if I would knew how they built, and we both, or basically he got dragged into the rabbit hole and managed to drag me down too. So we were doing research, and we're finding a couple of hardware using that, but most of them actually are not purchasable anymore, or very expensive. So the APC40 really is unique in its design, having these parts. These are just affordable and purchasable right now. So we want to do it ourselves. We want to use endless parts, right? So quick recap. This is a part. It has three pins. The outside pins, left and right, are ground and voltage, for example, 5 volts. You have a middle pin, the up pin, which is connected to a Viper, and the Viper takes the voltage on the resistive strip between 0 and 5 volts. So you have the absolute position of your knob. So if you take one of these parts and you take another one and you twist it by 90 degrees, you can skip the little dead spot down here, add a knob that can turn endlessly, and you basically have your endless knob. There's a bit more to tell technically, but that's the rough idea. So how do you use them? Again, you go to the internet and search for how to use endless parts, and you'll find a couple of threads with no real good solutions. We actually found some, but only because we digged really deep for this talk. If there's something on the internet, you'll find them in the GitHub repository. But the first stuff you see will be not leading you to anything but discussions about how to use them. If you ask GPT, that's what you do these days, right? GPT knows everything. I got this endless potentiometer with 4 pins, and I'm confused how to connect it. It will answer, to connect an endless potentiometer, also known as rotary encoder, and then comes up with clock and serial data and blah. It's not digital, it's an analog part again. So here is a step-by-step guide to how to use endless parts. First of all, and this is not advertisement, you need this part because it's the only one that we know, that we are aware of, that actually works this way. It's having 4 pins, so 2 Vipers, ground and voltage. It's €3, which is pretty expensive, but you can also get it for 15 in a German APC40 replacement shop. This is the data sheet. You need to have this endless node here in the middle. We are only aware of the middle one, which is the metal one with threads. They have the really good turning resistance. We didn't try the other ones. Probably they are pretty much the same. There's actually one sibling that has a push function as well. We bought it, and we were like looking forward, and then we realized, oh shit, the turning resistance is really, really slow, really weak, so it's different from the feeling. This is the signal you get with some dead spots over here. So there are threads suggesting you have a logic solution. It goes up and down. That's the way. No, you don't do that. You use the A102 function. And I'm not a mathematician, so you probably tell me what's going on here. I have no clue. But this is a PCB we built. It has 8 of them with ADCs, giving 1,000 frames per second with 12-foot resolution of these 8 parts. It's currently in testing. If that was too fast, if you have better ideas, let's meet here and go to GitHub, just about done, endless parts.
Thanks. Bekommt ihr mal wieder kurz mich zu sehen. Ihr kennt das, die schon die ganze Zeit hier sitzen, kennen das schon. Erreichen möchte ich genau die anderen, falls inzwischen Speakerinnen oder Speaker eingetroffen sind, die heute noch einen Lightning Talk hier halten wollen und eingeplant sind und ihr habt es noch nicht gehört, kommt doch gerne einmal nach vorne zu Zweifeln. Der nimmt euch in Empfang und erklärt euch, wie das alles funktioniert. Und dann sind wir auch beruhigt, weil wir wissen, dass ihr da seid. Außerdem wollte ich die Gelegenheit kurz nutzen, vielleicht, also auch das wissen vielleicht einige von euch schon, für den Fall, dass nicht, heute ist ein ganz besonderer Tag auf dem Kongress, heute ist nämlich JungHackerInnen-Tag. Das heißt, gerade heute werden ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche unter uns weilen und ganz, ganz viele Sachen da draußen entdecken und erleben. Das heißt, wenn ihr die seht, seid besonders nett zu denen, denn alle Vereine in Deutschland kämpfen mit Nachwuchs. Und es wäre doch schade, wenn wir dieses Problem auch hätten. Das heißt, wenn man zu denen besonders freundlich und nett und unterstützend ist, dann haben die bestimmt Bock, wiederzukommen und weiterzumachen beim CCC. Und das wäre doch ganz fantastisch. Und das Letzte, was ich an der Stelle kurz die Gelegenheit zunutzen wollte, ist, wir klatschen schon die ganze Zeit für die ganzen fantastischen Speakerinnen und Speaker. Ich wollte einmal ganz kurz auch nochmal die Gelegenheit nutzen, Dank auszurichten, per Applaus durch euch, an die ganzen Engel, an die ganzen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die diesen Kongress möglich machen, die gerade Videoaufzeichnungen machen, die sich hier an den Eingangstüren kümmern, dass alle Leute rein und rauskommen, die Leute, die volle Flaschen, volle Kisten mit leeren Flaschen wegbringen, alle, die drumherum alles möglich machen an Schichten. Vielen Dank, dass ihr da seid, vielen Dank, dass ihr dieses Event möglich macht. Und das hier ist ein Applaus für euch.
Okay,
cheerful word already up there. Oh. I'm going to give you 3 to 5 minutes, I'm trying to stretch it out to use more of your time, about a software project. It's the end of the year, you're looking back, and you realize that some things you might have wasted your time on. You might have doom-scrolled or online have seen videos that actually are not so much your cup of tea, might have brought up some old memories that you don't like, might have been more stressful than you wanted. I swipe a lot late at night. And the problem that this small software tool is going for is regrettable content. So content that, after the fact, you wish you hadn't consumed. And the idea is pretty simple. Ask the people, so right now this is mostly me, to go back and say what they regret. So here, make them download from a Google Takeout or whatever your favorite big tech platform is, and re-rank what they regret. And then filter, as we have for ad blockers, content based on what is predicted or what looks like things you're regretting later on. So this is the term that I want you to take away, which is the regret blocker. It's the ad blocker where we just say ads. Now we say whatever you would regret after the fact, that's a regret blocker. And I wasn't too smart with these slides, so there's no link. But you can use your favorite search engine. I tried all of them and put regret blocker, and you will find this small tool. You can do that yourself for your YouTube history right now. It presents you your sessions, and it lets you almost like on your swipe left, swipe right, dating or introduction platforms, swipe. And there was also, back in the day when I was still a struggling PhD student, a middleware tool that interfaces with YouTube, in this case, to suppress content. One of the questions here is, to connect the two, I'm a bit more hungry to build this out. And a second thing to I'm looking forward to is digging a bit more in how can we practically use takeout tools that are mandated under the GDPR for TikTok or for your Google search history or whatever could waste your time, ultimately. Yeah, the call to action here is there are three things that vaguely have tools in place. The data collection tool I already showed you, that's the YouTube version. There's a component of understanding what actually is there in this regret data for users, and there's the middleware. I only put my email here. Would love to chat, and I didn't waste much of your time, I think. Thank you.
Did it reset?
Yeah.
Okay, yeah, hi, my name is Dena, and I will try to give you a look inside a modern Groovebox. This is the Groovebox in question, and if you're wondering what the hell is a Groovebox even, in my mind the definition is something like small device to make music with. Oops, okay, that didn't work. Whatever. Yeah, so this one is called Ableton Move. It was released in October this year, earlier this year. And yeah, there are some technical specs. The processor in particular might be interesting or reveal something. I was convinced to try it, and yeah, while I was waiting for it to arrive, I studied the manual online, and there I found some interesting screenshot about, of course, this thing has a web interface because it's, I don't know, the future. But yeah, there were some system logs visible, and this line in particular sparked my interest, which made me think, like, is this part of Raspberry Pi? And yeah, I already thought about, like, okay, when it will arrive and I will connect to Wi-Fi, it will probably want to do a like firmware update on day one, right? So I already thought about, would there be a way to like intercept that? Because like if it's running on a Raspberry Pi, it might be rough to try it on like a regular Raspberry Pi. So I tried to do some DNS sniffing that actually exposed the host name of the update server. But the API you see there is like undocumented, of course. But I did a closer look at the system logs of the web interface, and actually there you get just the full URL of the update URL. And there you can just download the firmware update, which was nice. But yeah, the payloads were encrypted, and I was about to give up, actually, but because, yeah, I don't know how to break encryption. But I took this thing to my local hackspace, and a friend suggested to just search the web. And we found a user on the forum who took it apart and spotted that there's an SD card inside. And yeah, I can only quote this user's reaction. And of course, we took it apart as well, took the SD card out, took an image from it, and analyzed it. And one of the things we saw was an undocumented endpoint of this web interface, which was really surprising to us because there you just had the option to like add your SSH key for the root user. So there wasn't even, yeah, I don't know, we were like invited to the home of the system already. So yeah, did we actually pwn it? Not really, but that's totally okay. Like the design of the device hints more friendliness and openness than like laziness of security design. And that's, in my opinion, actually what the music hardware scene desperately needs, because most of the time it's like more of walled garden ecosystems. And this is also like not really open now, but at least you can have some control and maybe we can get some homebrew going on. We'll see about that. Yeah, that's about it. You can talk to me about it if you're interested. Thank you.
Here it is. So I will present the GNU Boot project and also some introduction before. So a computer is a machine that fetch instruction and run them. Making one can be like easy with simple component, but making one that is fast is complex. And obviously, like since it runs instruction, having like freedom to modify the instruction, to see what they do, to run the program for any purpose and so on is important. So this is why there is a free software movement and is defined with this freedom. With software that doesn't have this freedom, it's possible to have anti-features. For instance, if Microsoft Office adds features that people don't want, it's hard, you cannot get rid of them, you have to upgrade and so on. If LibreOffice decides to do that, then people can just provide modified version of LibreOffice without these anti-features. So in 2012, Ubuntu added an anti-feature. They sent user data to Amazon, the data was anonymized, and the French community of Ubuntu just like disabled this feature by default, even in installer, so user didn't even see that. So it's really hard, like, to have a feature that people don't want, basically. So now this is like for application and so on, but for instance, if we take VLC, that is a famous application, it can't play any sound, it can't display video and so on, it can't even use the network, but it's a music and video player. So what it does to do all that, it asks the Linux kernel that has access to the hardware, to the video card and so on, to do the job of playing sound, for instance. So the Linux kernel also run programs, so it's really important also to have the full operating system that's fully free. And it exists like distribution of fully free distribution exists, but they support less hardware. If we go one step further, there is the BIOS or the UEFI. If you remove the hard drive or SSD from the laptops, you still have a logo. This is software. So this is the BIOS or UEFI. It initializes the hardware, and it even like continue to run in the background once the operating system is launched. And here also, you have like some anti-features that are possible. Like in older laptops, you can change the Wi-Fi card, but the laptop refuse to boot because of the non-free BIOS. It detects that, it says, I won't boot. You have malware sometimes, like this is anti-theft functionality. That's also malware. And obviously, if it's non-free, you can change the way it boots. So, we have also like free software boot distribution, so distribution for packaging software that replaces the BIOS, basically. So the most famous one was LibreBoot, but in November 2022, they started including non-free software, so this led to the creation of GNUBoot. So the goal of the project is to test if the release works, not to break people's computers, to provide documentation and making it easy to use. And also we try to like collaborate with the project that we reuse. There is also like Canoe Boot that exists. It's made by the same maintainer than LibreBoot. As I understand, the motivation was to compete with GNUBoot. So, like, a lot of things are done differently, so diversity is always good. But then if it's made to compete with GNUBoot, maybe if GNUBoot stopped, Canoe Boot would, like, the maintainer would stop it, I don't know. So this is unclear. So the hardware supported by this project is, like, an old server mainboard that is, like, pretty powerful and, like, laptops from 2008 or 9. And for more details, you will have like Neox that will do a talk on GNUBoot, and this is the time, like at the 29 December at 1:30, and there is also an install party the 29th. So that's it.
Hallo, ich schon wieder. Der letzte Aufruf. Sind denn gerade im Publikum noch Speaker angekommen, die hier für den Lightning Talk Slot noch eingeplant sind? Have any speakers arrived that are planned for? Yes, ich habe einen Arm gesehen. Perfekt, damit haben wir den nächsten Talk auf der Liste. Und der wunderbare Zweifeln und Alex kümmern sich darum, dass alles funktioniert. Okay. Punkt. Ich habe überlegt, ob ich euch noch was Kluges sage, aber ich lasse die einfach mal machen und dann geht's los.
Genau. Wenn du starten willst, du hast eine Minute Zeit. Der Mensch, der hier gerade noch saß, sollte dir eine Anzeige, wenn du auf Minute hast, uns 20 Sekunden.
Ich werde noch ein letztes Mal die Regeln erklärt. Wir haben hier vorne auch einen fantastischen Engel von den Stage Managern, der unseren SpeakerInnen immer die Zeit anzeigt, wenn sie, dass sie wissen, dass sie noch eine Minute haben. Du fühlst dich vorbereitet?
Klar, immer.
Wunderbar. Ich gehe von der Bühne und dann kannst du in aller Ruhe den Buzzer drücken und starten. Viel Spaß.
Hi, I'm Nick. Today I want to talk about functional safety. It's a nice topic in industrial automation, and it appears to me that IT guys are usually 20 to 30 years ahead of OT. So this might be interesting for you. So what's functional safety? Well, it makes sure that people and things don't get hurt when they are near dangerous machines. It makes sure that things are cut off when something bad happens. So traditionally, you have fail-safe circuits, which work like this. You have a dangerous machine, and it is powered, it's running, and if anything goes wrong, like if a human detects, oh, well, there's something bad happening, they want to press a button. Well, this is, of course, good. Then you can de-energize the machine, it will stop. But the smart thing about this principle is that you always need to supply a signal to keep on running, is that if for any reason, I don't know, the cable fails, which would transmit that signal to keep running, it would still stop. Right, it's sort of like you always need something there to let the dangerous thing keep running. So with the same mindset, fieldbus protocols, which are using Ethernet, have been built, and they work the same thing. So basically, you have a central controller which controls a machine, and you have a safety stop button or anything else which would trip this safety function. And what the button basically does, it always transmits messages over Ethernet saying, I'm not pressed. And if this message should ever cease to reach the controller in time, the controller assumes the worst and will send, oh, please stop moving. And the same thing for the machine. The machine always needs to get the message, please keep moving. And if it doesn't, it will stop for safety reasons. I think this is a really nice idea to make sure that people and things don't get hurt. They call it the black channel principle. Basically, it says, well, whatever goes wrong, we are going to detect it, and then we want to go into a safe state. And they can detect bit flips, data corruption. They can detect unintended repetition, out of sequence, too big delay, stuff like that, which is really neat. So you have here the structure. So it's usually a safety protocol runs on top of a fieldbus protocol, which runs on top of Ethernet. So what could go wrong? I don't know. You might notice that, well, we can detect if something, you know, is missing, if something got corrupted. But what if, you know, somebody else says, well, I'm a safety button and I'm not pressed, when in fact maybe the button is pressed and the machine should stop. And this is actually something that stroked my mind. I was wondering, okay, why is this the case? I mean, you can't have safety without security. That's actually a very famous quote in the OT community. And it turns out that in the relevant IEC norm, they had the same idea. They said, well, you can't have safety without security, but they also said, basically, it's not our deal. You gotta fix this. Yes, maybe think about security, but we are not gonna implement any cryptographic authentication, so please deal with it. Well, it turns out as safety functions are going wireless, this is getting even more interesting because then your attack vector kind of broadens. So what can we do? I wanna cite actually. In the PNO, the organization which takes care of the relevant safety protocols, which are popular in Europe, like Profisafe or Profinet, actually these guys started to standardize Profinet security, which is nice, which is the first step in the right direction. It's not there yet. They are still discussing about how do we handle the keys. So I don't know if any one of you feels entitled to help them. They might need. But it's going the right direction. But state of the art is basically you can plug into any of these appliances and say, well, you're on a safety button, you are not pressed, and then bad things can happen. If this sounds interesting to you, please get in touch. I would love to hear your opinion. If there's anyone from the automation community here, I would really love to hear your opinion. Otherwise, I'd like to take the time to place an ad. Actually, I'm part of the Digital Light Collective Ready to Fog, and we brought these fancy structured LED panels in the club down there. If you'd like to have a chat about them, please get in touch. Also, for work, we are building reliable real-time wireless systems for automation, which you can use for safety. By the way, communication is encrypted and authenticated. If this sounds interesting to you, please hit me up. Thanks for listening.
Mal stelle ich die Frage, ist noch jemand aufgetaucht? Zwei Personen sind bei uns noch auf der Liste, die heute noch angemeldet waren. Falls ja, einmal gern den Arm heben und nach vorne kommen zu zweifeln. Has anyone arrived of the speakers that are scheduled for this day's lightning talks? I don't see any arm in the air. Ich kann keine Hand sehen. Das heißt, für uns und für euch, wir sind am Ende der Lightning Talks. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch durch diesen Blumenstrauß an unterschiedlichsten Ideen und Projekten unserer Community quasi durchgehört und durchgeguckt habt. Kommt gut durch den Tag. Denkt dran, wenn ihr rausgeht, nehmt euren Müll mit und wenn Müll von anderen versehentlich noch rumliegt, nehmt den gerne auch gleich mit. Leere Flaschen einfach an den Bottle Drop Points draußen da abstellen. Wenn so ein Bottle Drop Point voll ist, gerne da auch den QR-Code scannen und gleich Bescheid sagen, dass der voll ist, damit da die Kisten ausgetauscht werden können. Ihr kennt das alle. Kein Gaffer an die Wände. Seid lieb zu euch und zu allen anderen. Kommt gut durch den Tag und den restlichen Kongress. Bis dann.